Im kurzen historischen Finale machen wir weiter mit der Zeit zwischen 2000 und 2005. Die Geschichte der Computerspiele endet hier nicht, aber weiter schaffen wir es in dem Semester halt nicht. Ich habe ja was zu den verschiedenen Genres gesagt, das haben wir letzte Woche gesehen. Es geht noch um den medientechnischen Kontext, der für Spiele relevant ist. Das eine ist die Entwicklung der Handys, die von diesen großen Briketts Anfang der 80er, die wirklich nur wenige in ihrem Auto sich leisten konnten, dann in den 90ern so zum Allerweltgerät wurde und um 2000 dann diesen Übergang allmählich schafft zu Farbdisplays und später dann natürlich zu den Smartphones, aber das ist nach der Zeit 2005. Ich meine, das haben Sie ja nun wirklich dabei und kennen ja auch so die Entwicklung, wie sich das im Laufe der Jahre einfach also zunehmend verselbstständigt. Und heutzutage Telefone gar keine Telefone mehr sind, sondern Computer mit einer Telefon-App. Es sind einfach Computer, mit denen Sie auch telefonieren können. Und inzwischen können auch ganz andere Geräte telefonieren, wenn es sein muss, oder SMS oder so verschicken. Und wahrscheinlich so die nächste Generation wird sagen, Telefon ist ein völlig veraltetes Konzept. Das ist eine App in vielen anderen, so wie ein Fernseher ein Gerät ist, in dem man eben auch Fernsehen gucken kann, aber eben auch viele andere Dinge machen. Also das ist sowas selbstverständlich ist, was allerdings in den letzten 2 Jahren dafür sorgt, dass die Spielekonsolen unter Druck geraten, weil für viele die Investition, kaufe ich mir eine Konsole für den Fernseher oder kaufe ich mir ein Portal, also ein Handy habe ich sowieso, kaufe ich mir nicht einfach ein paar Spiele-Apps, sich nicht mehr rechnet und über Smartphone-Spiele oder Mobile-Games also unglaublicher Umsatz generiert wird, der in anderen Bereichen dann nicht unbedingt fehlt, aber der zumindest in anderen Bereichen zu Abstrichen führt. Und dass man neue Spiele entwickeln muss, die die Tatsache umsetzen, dass es eben überall solche mobilen Spielegeräte dabei sind. Und XKCD hat, glaube ich, gestern diesen wunderschönen Comic geschrieben, den ich Ihnen sehr ins Herz legen kann, diese XKCD-Comics. Die Anzahl der US-Population, die überall Kameras bei sich tragen, jeden Tag ihres Lebens. So, das halt so um 2005 geht es erst so richtig los. Wir sind bei einer knappen Sättigung 100%, aber der Kommentar ist so schön. In den letzten Jahren haben wir mit ohne viel Aufwand die Frage nach UFOs, Seemonstern, Geistern oder Bigfoots geklärt. Also das kann keiner mehr sagen, ich habe einen gesehen, aber ich habe es nicht aufnehmen können. Also jeder, der jetzt ein UFO sieht, kann es sofort aufnehmen oder einen Geist und es gibt einfach nicht mehr Bilder. Und das ist, fand ich, eine nette Anmerkung, dass man jetzt tatsächlich die Möglichkeit hat, seit Handys oder Smartphones Kameras bei haben, nicht nur UFOs und Geister zu fotografieren, sondern natürlich auch alle anderen Arten von Dingen, die ihnen in der Welt begegnen. Und diese Google Glasses, wo sie denn kommt, aber diese Idee, dass man die Kamera jetzt auch immer im Anschlag dabei hat und nicht einfach in der Tasche, wird sicherlich nochmal einiges in Bewegung setzen. Aber auch für Computerspiele, gerade im Bereich Augmented Reality Games, also dass Spiele wissen, wo sie sind, sind natürlich durch solche mobilen Konsolen erst richtig möglich geworden. Steve Jobs, den sie erst aus Apple rausgeschmissen hatten, weil er zu herrschsüchtig war, der zu Next gegangen ist und dort neue Computer gebaut hat, zu Pixar die Produktion übernommen hat, kehrt Ende der 90er Jahre zu Apple zurück. Also Apple kauft Next und damit kaufen sie Steve Jobs zurück und der sagt also ganz oder gar nicht. Also sagen sie, ist okay, uns geht's schlecht genug. Apple war Ende der 90er kurz vor der Pleite. Und Steve Jobs entwickelt neue Ideen, wie man Computer irgendwie schicker machen kann. Und das ist so der iMac, der erste iMac ab 98, der mit 6 bunten Farben daherkam und interessanterweise einen Markt gefunden hat. Also ich meine, damals sahen Computer so aus, da war der Fernseher drin. Aber diese bunten Farben, und das Ganze war durchdesignt, war Apples Markenzeichen. Sie gestalten erst das Produkt von den Produktdesignern und dann kommen die Ingenieure dran und müssen es mit Technik füllen. Und so war das bei dem iPod auch, dass es eine bestimmte Idee gab, wie muss das Ding aussehen, wie flach darf es sein oder wie ist das Interface. Und danach gingen die Ingenieure ran und mussten das mit Inhalt füllen. Und also sie hatten einfach schon diese Verpackung. Und irgendwann sagte mal ein Ingenieur, kam zu Steve Jobs, ich kann es nicht kleiner machen. Daraufhin nahm er das Gerät, schmiss es in sein Aquarium. Sehen Sie die Luftblasen? Den Raum, den müssen Sie noch rausnehmen. Das ist so eine der Steve Jobs Mythen, aber er hat es ja nun sehr erfolgreich geschafft, bis über seinen Tod hinaus aus Apple eine sehr begehrenswerte Marke zu machen, durch clevere Interaktionskonzepte, die kommen aber alle nicht von Steve Jobs, also die Design- und Interaktionskonzepte, das machen andere Leute, Aber er hat gezeigt, dass die in seiner Firma, die waren schon lange vorher in der Firma, aber wenn man die nur richtig findet und dann auch fördert, können die ganz fantastische Produkte hervorbringen. Und das schaffen, muss man sagen, das schaffen andere Firmen bis heute nicht, weil in Alternativen, in Konkurrenzfirmen sitzen erstmal die Ingenieure, bauen sich was Tolles zusammen und dann dürfen die Designer es schön machen. Das ist aber ein ganz anderer Ansatz. Das heißt, das Interaktionskonzept steht im Zweifel schon fest, aber ihr dürft die Tasten rot oder grün machen. Aber dass es Tasten sind, ist ganz klar, wo die auch zu sein haben. Das lief hier anders und der iMac übernimmt in Filmen die Funktion des Computers. Also immer wenn Sie in dem Film, also das gefällt halt Filmemachern, da haben Sie mal, also Computer nicht nur so einen klobigen Kasten, sondern irgendwie sieht er nach was aus. Und bis heute kriegt Apple kostenlos jede Menge Werbung, weil auch immer so ein Apfel da leuchtet. Und in Filme einfach lieber so ein schickes Gerät da stehen haben, unabhängig davon, ob sie selber ein Apple nutzen und nicht so ein klobiges Konkurrenzprodukt. Und der iPod übernimmt, ist ja längst nicht der erste MP3-Spieler. Es gab Ende der 90er gab es MP3-Spieler, die natürlich vom Markt geklagt werden sollten, weil die Musikindustrie kaputt machen würden. Diese Rhetorik, der ein iPod begleitet das nicht mehr. Der Kampf war schon vorher ausgetragen. Und iPod funktioniert mit iTunes zusammen und die wiederum kooperieren mit Musikproduzenten oder mit Musikverkäufern, sodass es halt dieses Gespann aus iMac, iTunes, iPod dafür sorgt, dass so ein Mediencomputer plötzlich in die Haushalte rutscht und nicht ein PC, der auch Medien kann, sondern Apple wirbt ganz massiv damit zu sagen, bei uns kommt das alles aus einem Guss. Es ist alles 30% teurer. Dafür funktioniert es auch besser, weil man sich nicht um so viele Komponenten kümmern muss, wie bei Microsoft oder Intel-Produkten, wo eine Grafikkarte aus Korea mit einer Soundkarte aus Südvietnam und die da gebaut ist. Und dann kommt es irgendein neuen Hersteller, der irgendwie ein Motherboard dazu baut. Die sind zwar alle irgendwie kompatibel und es funktioniert auch meistens, aber wenn die Treiber schlecht sind, dann stürzt das ganze System ab. Das kann beim Mac gar nicht so passieren, also stürzt oft genug ab. Aber es kann nicht so passieren, weil die Komponenten fest verbaut sind. Ab 97 gründet sich Google und ab 98 gehen sie in die Beta-Phase und ab, muss man sagen, so um 2000 haben sie ihren großen Durchbruch. Auch hier muss man sagen, es gab andere Suchmaschinen, die gibt es auch immer noch. Es gibt hunderte von Suchmaschinen und vielleicht Dutzende, die sich an den Consumer-Markt richten. Aber Google hat sie insbesondere in Europa und in Deutschland eigentlich nicht geschluckt, aber einfach alle überrannt. Sie hatten den clevereren Algorithmus, den haben sie auch patentiert. Man weiß, was es ist, da er patentiert ist, kann man auch sagen, woran er besteht. Also er ist kein Geheimnis, aber man darf ihn so nicht kopieren. Und sie haben permanent daran gearbeitet, dass sie ihre Ergebnisse verbessern. Also es ist vermutlich uneilholbar, außer jemand hat einen noch viel clevereren Algorithmus, aber wahrscheinlich würde der sofort von Google gekauft werden, wenn es den gäbe. Und es ist ja nicht so, dass Google nicht weiß, dass es andere Algorithmen geben kann und sie geben das meiste Geld aus, die zu finden. Also da hat man jetzt auf längere Sicht erstmal eine quasi Monopolstellung, die sie ja auch leidlich ausnutzen. Und bis heute leben sie davon, dass sie diese eine Zeile haben und sogar auf diese unteren, dieses hässliche Grün dann auch verzichten. Eine Zeile, hinter der sich das ganze Imperium verbirgt. Und je nachdem, wie klug Sie mit dieser Zeile umgehen können, desto besser finden Sie das, was Sie suchen. Klar ist aber auch ab Ende der 90er Jahre, das Internet ist nicht mehr überschaubar. Also das World Wide Web, muss man dazu sagen. Was Anfang der 90er Tim Berners-Lee, CERN, Sie erinnern sich, in die Welt kommt, das ist nicht mehr überschaubar von einer einzelnen Institution, die sagt, wir haben uns alle Seiten angeschaut und so, was Yahoo versucht und wir zeigen euch die besten. Man braucht eine Volltextsuche, man muss einen Index haben, der möglichst umfassend ist. Und Google kopiert einfach das komplette Netz auf ihre Server, kann man sagen. Also nicht das komplette, aber was sie kriegen können. Und können darüber dann Volltextsuchen machen, dass sie einen Begriff eingeben und der weiß, es steht auf dieser Seite an dieser Stelle. Und da sie so viel Kapazität haben, kopieren sie auch mal eben alle Bücher und alle Zeitschriften aus bestimmten, also was sie halt habhaft werden können. Oder alle Straßen fotografieren sie ab. Das sind so absurde Projekte in einem Ausmaß, wo man am Anfang denkt, so, wer soll denn das leisten können? Aber siehe da, sie haben jetzt 12 Millionen oder 18 Millionen Bücher gescannt. Ich glaube 12. Es gibt aber seit Gutenberg nur 180 Millionen verschiedene Exemplare, haben sie mal so hochgerechnet. Also sie sind jetzt so bei irgendwie 7-10% von allem, was je gedruckt wurde. Und da kann man natürlich jetzt schon ganz tolle Sachen mit anstellen. Insbesondere auch so Trendanalysen. Also Sie können mal bei Google Labs gucken, was die sich so einfallen lassen, wie das demnächst alles aussehen kann. Ab 2001 geht Crowdsourcing so richtig los. Das die Wikipedia gegründet wird. Auch da gab es Alternativprojekte, aber die Idee des Wikis, also einer Webseite, die von den Benutzern verändert werden kann und nicht einfach nur kommentiert, das gab es schon, so Foren, da können die irgendwie einen Satz reinschreiben, aber dass die gesamte Webseite umgestaltet werden kann, das fängt so um 2000 an, aus dem Experimentierstadium rauszugehen, und es gründen sich verschiedene Enzyklopädien, aber die Wikipedia funktioniert unter anderem auch deswegen, weil sie keine Redaktion hat, die sagt, oh, den Eintrag wollen wir nicht. Das machen sie jetzt, aber das machen sie am Anfang nicht. Das ist ganz clever. Man zieht erstmal viele Autoren an und jeder darf, und hinterher, so, wenn man genug Artikel und Autoren hat, dann fängt automatisch auch von unten heraus fängt so eine Qualitätskontrolle an. Und in Deutschland führt es dazu, dass sie überhaupt nichts mehr schreiben können, was ihnen nicht sofort rausgelöscht wird, oder zumindest eine heftige Diskussion, ob das denn noch enzyklopädisch sei und nicht schon irgendwie zu detailliert. Die englische Wikipedia ist ja eher inklusiv, die deutsche ist eher exklusiv, und inklusiv heißt, wir nehmen alles auf, und deswegen hat die so tolle Tabellen und irgendwie nachverfolgen, wann was wo erschienen ist und wie viel es wo gekostet hat und welche Punkte es in welchen Reviews bekommen hat. Für Spiele ist und Spiele und das ganze Umspiele drumherum, also auch die Technik, die Ästhetik, ist Wikipedia echt ungeschlagen. Und natürlich auch für die Kulturgeschichte, nur den Link machen sie nicht. Also dass Spiele und die Kulturgeschichte irgendwie zusammenhängen, das wird schon mal erwähnt, machen sie weniger. Da ist dann die TV Tropes, das Wiki, das zweitgrößte Wiki der Welt, ist da ein bisschen stärker. Das fängt um 2001 an, und ab 2005 ist klar, dieser Markt für gedruckte Enzyklopädien, Enzyklopädia Britannica und Brockhaus, und es gibt ja verschiedene Verlage, kommt nicht nur unter Druck, sondern kann eigentlich einpacken. Gedruckte Enzyklopädien sind ein abgeschlossenes Sammelgebiet. Es wird, ich glaube sogar, die Enzyklopädia Britannica stellt ihre Druckversion Ende dieses Jahres ein. Es gibt noch ein paar Liebhaber, aber es macht überhaupt keinen Sinn, eine gedruckte Enzyklopädie sich hinzustellen und da, sagen wir mal, $5,000 oder Euro auszugeben. Das ist bestimmt eine tolle Anschaffung, und sie mag ja auch redaktionell qualitativ hochwertiger produziert sein. Es gibt da so einen Streit, wie toll die Wikipedia-Artikel sind und wie wahr und wie unwahr sie sind. Meistens von Journalisten, die mal 3 Fehler einbauen und gucken, wie lange es dauert, bis die korrigiert werden, um dann zu sagen, hör, guck mal, wie viele Fehler da drin sind. Aber es gibt auch Untersuchungen, die sagen, auch in der Enzyklopädia Britannica gibt es Fehler. Das Problem ist nur, die sind dann gedruckt, und ich kaufe mir ja nicht alle 2 Jahre für 5.000 eine neue 24- oder 48-bändige Enzyklopädie. Und so Dinge wie aktuelle Tagesereignisse oder eben die Filme des letzten Jahres, dieser ganze popkulturelle Schatz, der natürlich in so eine High-Culture-Enzyklopädie nicht reinkommt. Also Star Wars wird so einen Artikel kriegen, aber selbstverständlich ist das nichts Ernstzunehmendes für so eine große Enzyklopädie. Und da ist ja die Wikipedia voll, dass sie serienweise, also für jede Episode kriegen sie dann noch irgendwie eine Synopse. Das liegt daran, dass sie einfach Redakteure finden, die das machen. So, und es war klar, Enzyklopädien gehen weg. Sie wachsen damit auf, so ihre Generation, als irgendwie alle Lehrer fanden das toll. Wir fanden das alle toll, weil wir die Zeit kannten, in der es das nicht gab. In denen wir Wissen gesucht haben, es aber nicht finden konnten. Und sie wachsen in der Zeit auf, wo sie alles Wissen finden können und gar nicht wissen, wo sie zuerst weggucken können. Also das ist ein unterschiedlicher Umgang. Und es führt natürlich zu diesem Problem, dass man Hausaufgaben, Hausarbeiten, Bachelorarbeiten, Doktorarbeiten, was man immer so sucht, im Wesentlichen aus diesen Quellen, und da steht die Wikipedia nur exemplarisch dafür, aber problemlos zusammenstellen kann, bis hin zu diesem komischen Spruch, ja, das hätte ich besser echt nicht selber schreiben können. Was natürlich so für uns als Lehrer dann immer so ein bisschen befremdlich ist. Es ging ja nicht darum, dass du was Besseres machst als eine Enzyklopädie, aber dass du es selber machst. Aber dieser Konflikt entsteht erst dadurch, und so richtig, also man kann das aus Schulen, kann man das raushalten, indem man es einfach filtert, aber nicht aus den Hauscomputern. Und wir müssen damit leben, dass wissenschaftlich oder Fehlverhalten in jeder Form dadurch begünstigt wird. Auf der anderen Seite können wir auch sagen, vielleicht sollten wir einfach bessere Aufgaben stellen, die man nicht aus der Wikipedia abschreiben kann. Denn das können wir einfach voraussetzen, dass sie das kennen. Also wir stehen vor diesem Problem wie alle, wie auch die Musik und die Film- und die Unterhaltungsindustrie. Man kann plötzlich Werke kopieren, verlustfrei, ohne Aufwand, eigentlich auch ohne Kosten, und sie als seines ausgeben oder sie kostenfrei weitergeben, wie bei Filmen. Und jede Industrie und jeder Bereich muss damit irgendwie klarkommen, und wir schaffen es alle nicht so richtig. Man arbeitet daran. Das ist aber auch vor allem eine tolle Möglichkeit und ich will es auch gar nicht missen. Und kann Sie auch nur ermutigen zu Ihrer Vorbereitung. Schauen Sie immer schön bei Wikipedia nach, aber bleiben Sie da nicht. Wikipedia ist ja keine Primärquelle. Schauen Sie zumindest die Links an, die dort unten angegeben sind, in der englischen und auch zum Teil auch in der deutschen. Und nehmen Sie das als Startpunkt, um sich dann erstmal über ein Thema zu informieren. Und da kriegen Sie spannende Links, wenn es gut läuft, also wenn der Eintrag gut ist, um das zu finden, wo Sie irgendwie auch weitermachen können. Ja, dann geht das, die 2000er ist das Jahrzehnt des File-Sharings, was ich eben schon sagte. Napster 1999 ist ein Dienst, zentraler Dienst. Da können Sie sagen, ich suche das und das Musikstück und dann sagt Ihnen Napster, das hat der und der da hinten angeboten. Und dann verlinken Sie sich mit dem da hinten und ziehen sich dieses Stück. Nennt sich so Tauschbörse, aber es hat weder was mit Tauschen zu tun, noch was mit Börse. Also auch File-Sharing ist so, und die Sharing hat also diese, na, Sharing ist vielleicht besser. Ich teile es mit vielen, Sharing ist Caring. Aber es hat nichts mit Tauschen zu tun, weil ich durchaus auch nur runtersaugen kann oder nur hochstellen kann, ohne dass ich irgendwas von jemand anderem haben will oder dass ich ihm was gebe. Das ist nicht so der klassische Tauschvorgang, also diese Comic-Ausgabe gegen jene, sondern es ist einfach eine Vervielfältigungshandlung. So, Napster hat ein großes Problem. Es gibt einen zentralen Server und es gibt zwei Wege, wie Sie das Netz kleinkriegen. Es war robust gegen Atombomben. Also Sie können keinen zentral, das Internet hat keinen Zentralknoten, den man zerstören kann und damit ist die Infrastruktur lahmgelegt. Aber Napster hat einen Zentralknoten, nur wurden da keine Bomben draufgeworfen, sondern Anwälte. Die können aber genauso tödlich sein und Napster verschwand nach kurzer Zeit vom Markt, wurde dann aufgekauft. Jetzt gibt es Napster als Bezahlmusikdienst, aber war ursprünglich mal die zentrale File-Sharing-Plattform für Musik. Und als Alternative, und das ist halt, das Netz reagiert entsprechend drauf, Napster war bequem, aber zentraler Server, der ausknipsbar war, es gründete sich das GNU-Teller-Netzwerk. Und das läuft dezentral, also dass Sie Anfragen schicken und die werden weitergegeben. Es gibt immer noch einen Anbieter des Stückes, was Sie sich gerade runterladen, aber der kann auch vom Netz genommen werden, aber damit wird das Netz nicht ausgeschaltet. Ein dezentrales Netz können Sie nicht lahmlegen. Napster ging das, da gab es einen Zentralknoten, als der aus war, war Napster tot. GNU-Teller läuft bis heute, also ist es möglich, aber es wurde dann abgelöst durch bessere Protokolle. Und eines der besseren Protokolle war BitTorrent und The Pirate Bay bietet nun nichts an, aber The Pirate Bay ist das sozusagen das Inhaltsverzeichnis, wo Sie die Torrents kriegen und dann verbinden Sie sich wieder mit den Computern dort. Aber bis heute muss man sagen, also na, bis heute nicht, heute gibt es ja andere Varianten, File-Sharing ist A in vielerlei Hinsicht, also da wird viel Illegales angeboten. Es ist aber für den Gesetzgeber nicht klar, wie er das in den Griff bekommt. Und das war 2004 und in unserem Zeitraum überhaupt nicht klar. Und es war auch nicht klar, ist das Anbieten illegal oder das Downloaden. Bei BitTorrent sind Sie sowohl Anbieter als auch Nachfrager. Also sobald Sie eine Datei runterladen, bieten Sie sie auch im Netz an. Es gründet sich dann eigentlich erst ab 2007 die komplette Industrie, diese Abmahnindustrie, die einfach den ganzen Tag nur guckt, wer bietet irgendwie einen Film meines Mandanten an oder ein Musikstück und dann verschickt man 1.000 bis 3.000 Abmahnungen oder 10.000, ist ja egal, kostet das Porto und kann einfach davon leben. Es gibt ganze Kanzleien, die leben exklusiv von solchen Abmahnungen, weil das halt möglich ist. Aber das entsteht erst später. Also die Anfang der 2000er, das war mehr so, irgendwie im Netz herrschen ja ganz andere Regeln, der berühmte rechtsfreie Raum, was ja die Politik immer wieder gerne aufgreift. Es war nicht wirklich, obwohl es gab so tatsächlich im Sinne von, es gab eine Regelungslücke, dass nicht klar war, was Anbieten und Runterladen bedeutet. Inzwischen ist das Internet der am intensivsten juristisch überwachte Raum. Es gibt aber eine Durchsetzungslücke. Was machen Sie denn, wenn in Kasachstan jemand Ihren Film anbietet? Also Sie haben ja keine rechtliche Handhabe. Und insofern hat man ein Problem, dass man zwar das nicht möchte, aber nicht wirklich es durchsetzen kann. Und die Share-Hoster, also von RapidShare über Mega-Upload und so, das kommt, das gibt's schon sowas, aber das kommt erst sehr viel später. Da gibt's noch gar keinen Markt. Ab 2004 gründet Herr Zuckerberg The Facebook. Hier sehen Sie mal eine ganz frühe Fassung, aber mit schon den typischen Bildern, die Facebook ja so berüchtigt machen. Diese Idee, dass man eine persönliche Webseite braucht, das hätte jeder gerne, aber nicht jeder Webspace hat. Und auch nicht jeder Webdesign kann und eigentlich auch nicht will, aber man möchte halt mit Freunden in Kontakt bleiben. So, und das entsteht hier so als Fortsetzung des Wiki-Projekts und wird ja enorm erfolgreich. Es ist längst nicht das Einzige, also es gibt nationale Gegenangebote wie Studi- und Schüler-VZ. Dann gibt es internationale Alternativen und es ist nicht so ganz klar, wer sich durchsetzt. Und dann gibt es halt so, ich glaube um 2009 kippt das dann und Facebook übernimmt praktisch das Monopol. Es gibt diesen, in der Ökonomie nennt man das Netzwerkeffekt. Es gibt Dinge, die leben davon, dass es nur ein Netz gibt. Das sind Mitfahrzentralen, das sind wie bei eBay Angebotsplattformen oder wie bei Facebook soziale Netze. Jeder will, dass möglichst viele von der eigenen Umgebung da auch drin sind. Oder man möchte als Anbieter möglichst viele Nachfrager haben und als Nachfrager möglichst viele Anbieter. Und so gibt es dieses The Winner Takes It All. Und wenn sich irgendwann der Eindruck rumspricht, es gibt da eine Alternative, da sind jetzt alle, dann geht man hin, guckt nach. Und wenn da wirklich alle hingehen oder viele hingehen, kann das sein, dass die das irgendwie auch nehmen. Aber Facebook hat jetzt eigentlich, also Facebook ist uneinholbar auf dem internationalen Markt, aber na gut, es gibt in China halt auch so ein Netz, da sind dann halt nur 600 Millionen drin, aber sind halt 600 Millionen Chinesen. Facebook mit seiner, naja, ob sie wirklich eine Milliarde sind, weiß man nicht, es gibt ja mehrfache Accounts, aber doch mit seiner wirklich hohen dreistelligen Millionenanzahl an Nutzern ist einfach das Monopol, was eBay für Auktionen ist. Es gibt Alternativen, aber die werden kaum genutzt. Mit allen Problemen, die das mit sich führt. So, und die Computerspiele in der Zeit, bevor ich auf die einzelnen Titel eingehe und das in aller Kürze, gibt es so ein paar Phänomene ab 2000, die wirklich auch was Neues in die Welt bringen. Das eine ist E-Sports. Also, dass bestimmte Computerspiele jetzt nicht einfach nur gerne gespielt werden oder es ein paar Jungs gibt, die das richtig gut können, sondern dass die sagen, Moment mal, es gibt ja auch Schachweltmeisterschaften. Also, es gibt doch durchaus Betätigungen, die auf internationalem Niveau gespielt werden oder durchgeführt werden und die auch das entsprechende Ansehen genießen. Und so ab 97 sehen Sie, fängt die Cyber Athlete Professional League an, ab 2000 die World Cyber Games, ab 2002 die ESL Pro Series und die Electronic Sports World Cup ab 2003. Und es gibt eine Menge World Cups, aber das sind so jetzt so, man muss sagen, die oberen drei, die gibt es ja noch, das sind die größten und der untere, der war mal sehr groß, ist dann im 2008 ist er eingegangen. Und es gibt plötzlich Menschen, die davon leben, dass sie FIFA spielen. Also nicht, dass sie Fußball spielen, das ist klar, Fußballprofis gab es immer, aber es gab Leute, die leben davon, dass sie FIFA-Preisgelder kriegen oder Quake 3 oder Age of Empires, StarCraft, Counter-Strike, Warcraft 3. Oder das wechselt so ein bisschen je nach Jahr, aber es gibt professionelle Computerspieler und das sind nicht so, die daddeln immer abends gerne im Keller, sondern die trainieren 8 Stunden am Tag im Vereinshaus und die haben Sponsoren, die müssen sie zufriedenstellen, indem sie bei bestimmten, also wie andere Sportler eben auch, ist ein anstrengendes Leben und mit Anfang 30 ist man eigentlich schon zu alt dafür, aber es gibt diese Szene und die gründet sich in dieser Zeit. Ähnlich fängt an, um 2000 werden die Kinder aus den 80ern, die kommen ins diskursfähige Alter, beziehungsweise in das Alter, wo sie sagen, also heute kommt echt nur noch Müll raus, früher war es einfach besser. Sie gehen auch ganz stark auf dieses Alter zu, dass sie merken, heute macht man keine gute Musik mehr. Die beste Musik gab es echt vor 5 Jahren. Zufällig in der Zeit, als sie so richtig aktive Musikhörer waren. Also das fängt dann an, sie sind ein bisschen jünger, aber so um die 30 ist ja ein wichtiger Abschnitt im Leben und dann werden die Leute, die um 70 geboren sind, die werden um 2030 und erinnern sich, hey, früher gab es auch gute Spiele irgendwie, wo sind die eigentlich alle hin? Und es gründet sich ab 97 diese Multiple Arcade Machine Emulator Gruppe, die sagt, die alten Systeme sind weg. Also manche haben die noch am Speicher, aber irgendwie die funktionieren nicht mehr so richtig und es gibt keinen Support und wenn es kaputt ist, ist es kaputt. Oder diese klobigen Spielautomaten. Aber wir haben ja noch die Software. Und die fangen jetzt an und jetzt fängt dieses Emulieren an. Ich zeige Ihnen ja auch ab und zu Emulatoren. Ein Emulator ist im Prinzip sowas wie die Simulation eines älteren Systems. Also ich habe einen MAME, der emuliert mir die alten Arcade-Automaten. Und was wir oben gemacht haben, das fängt halt dann auch an. Man baut sich noch ein Holzgehäuse drumherum und baut einen Röhrenfernseher ein, also um so richtig die historischen Rezeptionsbedingungen herzustellen. Das ist so eine ganz eigene Szene, die das macht. Aber MAME ist erstmal eine Software, die können Sie kostenlos runterladen. Das Problem ist immer die ROMs für die Spiele. Die können Sie auch kostenlos runterladen, aber genauso kostenlos wie die letzten Filme und die letzten Musikstücke. Das ist so ein rechtlicher Grau- bis Schwarzbereich. Also schwarz ist es da, wenn die Anbieter es selber auch gibt. Also wenn Atari sagt, ihr könnt die Spiele auch bei uns kaufen für nur $10. Wo man sagt, $10 für ein Spiel, was 30 Jahre alt ist, ist vielleicht übertrieben. aber das gibt's. Und dann gibt es Graubereiche, wo man den Hersteller gar nicht mehr findet. Der ist dreimal pleite gegangen, also er ist pleite gegangen und der, der ihn gekauft hat, ist auch pleite gegangen und der, der es geerbt hat, ist auch pleite gegangen. Und man weiß überhaupt nicht mehr, wer die Rechte heute hält an diesen Spielen. Die ROMs gibt es noch, aber die Rechtslage ist nicht geklärt. Also dieses Emulat, aber auf der anderen Seite, der Markt ist so, also ist nicht so ganz klar. Erfolgreiche Spiele werden einfach wieder neu aufgelegt. Also Sie können dann Monkey Island auf dem iPhone spielen oder alte Spiele, Pac-Man oder Space Invaders auf der Xbox. Und dann hat man das gleiche Spielprinzip, es ist so ein bisschen aufgehübscht, aber es ist nicht das Original Space Invaders von 1978. Das kriegen Sie auf der MAME oder auf der Z-Machine für Text Adventures oder auf der DOS-Box für PC-Spiele der 90er oder die Scambi-M für LucasArts-Spiel-Adventures und so ein paar andere. Oder es gibt so Sampler, also wo Sie diese ganzen Kollektionen haben können. Oder es gibt Good Old Games, das gibt es allerdings erst ein paar Jahre später, wo Sie alte Spiele kaufen können. Ja, also die bieten dann einfach, ich habe sie alle, die bieten das dann einfach an und dann können Sie die für, was haben wir denn so im Angebot? Die alten für $6 oder, also die ganz alten dann noch für $2 oder so, können Sie die einfach kaufen. Ich könnte sagen, okay, hier dieses für $9, hier hätte man aber ein älteres $5, $6. Das geht, das sind alte Spiele, die sorgen nur dafür, dass sie die auch, also die von Good Old Games sorgen dafür, dass sie auch wirklich spielen können. Es fängt so der Wunsch an Retro-Gaming, also die alten Spiele taugen was. Ab wiederum in dieser Zeit fangen dann auch Indie-Games an, die Engines werden besser, sodass es viel mehr Hobbyisten gibt, die sagen, Moment mal, Spiele müssen doch nicht immer nur gekauft werden. Spiel ist da auch ein Medium und ich will da selber was mitmachen. Und 98 gibt es das erste Independent Game Festival, den ersten Indie Game Jam ab 2002 oder Ludum Dare, die das mehrfach im Jahr machen, auch so Game Jams ab 2002. Da entstehen erstmal so also ganz normale Titel, so Mario-Klone oder irgendwelche Shooter-Klone. So seit ein paar Jahren, aber auch so eigentlich nach 2005 erst, gibt es dann aber auch Titel. Indie heißt, ich bin kein Publisher zugeordnet. Also Minecraft ist ein Indie-Titel, weil sie sich selber einfach vertreiben. Und Minecraft war ja nicht klar, wie erfolgreich das wird. Das war eine kleine Gruppe, die das programmiert haben. Sie verkaufen es auf ihrer eigenen Webseite und sind inzwischen halt Multimillionäre. Das heißt also, Indie heißt nichts, sagt nichts über den kommerziellen Erfolg. Und es gibt einige Titel, die da oben sind, alle nach 2005. Aber es gibt einige Titel, die kommerziell sehr erfolgreich sind. Und auch ein großer, also eine Überraschung und manchmal gehen die Leute dann zu einem Publisher, manchmal nicht. Es gibt so eine Filmbewegung, gab es in Frankreich in den 70ern, also eben sozusagen der Regisseur soll wieder die größere Kontrolle über das Werk haben und nicht so sehr der Produzent oder das Studio. Das, dementsprechend diese Indie-Filme, wo man sagt, der Game Developer, das ist der, um den es geht, der eine tolle Idee hat, die will er halt rausbringen. Und nicht der Publisher, der sagt, also wie viele Munition kriegen die eigentlich und wie viele Waffen und so. Aber ich will gar kein Spiel mit Waffen machen, das verkauft sich nicht. Das würde ein Publisher sagen, der natürlich das finanzielle Risiko trägt. Aber wenn sie ihre Freizeit da reinstecken oder halt die Begeisterung einer kleinen Gruppe, kann man auch mal originelle Spiele machen und dann entscheidet der Markt, ob die sagen, das finde ich so toll und ich zahle dann auch $2 dafür. Sodass man, wenn 1 Million Menschen $2 zahlen, haben die auch ein ganz gutes Einkommen. Also das funktioniert schon. Also das sind die Indie-Games. Indie-Retro fängt an, also dass die Indie-Macher sagen, ich will Spiele, die sollen aussehen wie in den 80ern. Das waren irgendwie, die Grafik war noch irgendwie appealing, es hat mir Spaß gemacht. Wenn ich Ihnen mal Geometry Wars zeigen darf. Geometry Wars. Das ist so ein Spiel, das ist so Pseudo-Retro. Also das hätte man in den 80ern so nicht schreiben können, aber es sieht halt aus wie auf diesem Vektorbildschirm. Strong Language. In Geometry Wars. Ach so, weil wieder so ein Let's Player drüber redet. Also das ist so, es sieht aus wie auf den Radarschirmen der 70er. Wenn Sie sich erinnern an die ersten Vektorspiele, so ein bisschen sieht das aus. Es wäre natürlich in der Geschwindigkeit mit den Farben und also mit diesen ganzen Spielelementen nicht möglich gewesen. Aber es gibt so einen Retro-Look, so Pixel-Art und sowas. Das kann man hier alles, Pixel-Art, das kann man sich alles anschauen. Das entsteht so in den Nullerjahren, kann man sagen. Das ist so, was ich Ihnen mit Pokémon schon mal gezeigt habe. Da kommt eine Generation in ein Alter, wo sie sagen, also es reicht mir nicht, einfach nur zu rezipieren. Ich will auch mal was machen und es soll auch ein bisschen anders aussehen. Und dann, also Pixel Art ist sowas ganz, ganz Eigenartiges, aber Pixel Retro. Google hatte das auch mal tatsächlich, stimmt. Es gab mal eine 8-Bit-Map, die aussah wie auf einer NES. Da konnten sie die ganze Weltkarte wie so ein Zelda-Spiel spielen, aber das haben sie wieder vom Netz genommen. Also es gibt diese Spiele, kennen Sie, die eben so aussehen, als wären sie älter, als sie sind. Das fängt in dieser Zeit an, in die Retro. Ab 2000 erschließt, also Casual Games gibt es schon lange, solange es eigentlich, wie hieß das, Minesweeper und Solitaire, das waren ja so die ersten Casual Games, die Milliarden an volkswirtschaftlichem Vermögen verbrannt haben, weil also überall Beamte im öffentlichen Dienst eigentlich nur Solitaire gespielt haben. Aber dass man so eine größere Kundenschicht erschließt, das läuft so auch in den Nullerjahren los. Bejeweled wäre jetzt hier so das typische Spiel, was ja sehr verbreitet ist. Also Casual Games sind so Dinge, die spielen Sie mal 5 Minuten. Bei Casual Games brauchen Sie kein Gedächtnis. Sie müssen sich nicht merken, wo war ich, als ich das Spiel das letzte Mal beendet habe. Sie müssen auch nicht viel investieren. Also wenn es nicht klappt, dann machen Sie halt irgendwie einen anderen Level oder Sie machen es normal. Bejeweled ist so ein typisches Beispiel. Das können Sie jederzeit zuklappen und weitermachen und es ist völlig zustandsfrei. Also Sie können zu jedem Zeitpunkt sagen, was Sie tun müssen und es ist völlig egal, was vorher passiert ist. Und das sind solche Casual Games. Da gibt es dann verschiedene Grade. Aber jetzt kommt diese Unterscheidung von Casual Gamer und Hardcore Gamern. Also Hardcore, die so, ich investiere so 60 Stunden in das Rollenspiel und das sind 3 Wochenenden. Also die gibt's, die investieren auch eine Menge Geld und dann gibt es die Casual Gamer, die sagen, die sagen auch häufig, ich bin überhaupt kein Spieler, ich spiele überhaupt keine Computerspiele, aber Bejeweled oder The Sims gehört auch dann dazu, das ist so eine Mischung. Also The Sims ist halt auch ein längeres Investment, aber so Bejeweled oder Solitaire und so, das spiele ich schon mal ganz gerne, weil der Eindruck entsteht, Computerspiele, das sind Call of Duty Spiele, weil das natürlich die Spiele sind, die durch die Presse getragen werden. Oder irgendwelche Ego-Shooter oder massiv Rollenspieler. Aber es entsteht hier so ein kleiner Markt, der lange Zeit belächelt wird, bis man die Geschäftszahlen am Ende des Jahres sieht. Und plötzlich will jeder ein Stück vom Kuchen des Casual-Markts, bis hin zu Nintendo, die irgendwann mal eine Werbung machten, oh, I'm not a gamer, but I like irgendwie the new 3DS. Wo man sich sagt, warum schimpfen die gegen ihre eigene Klientel? So I'm not a gamer, als wäre das ein Makel zu sagen, ich bin kein Spieler oder ich bin Spieler. In bestimmten Kreisen ist es das halt auch, weil Gamer enger gesehen wird als der Akt, ich spiele mal ein Computerspiel. Und Gamer sind halt Leute, die auf Fan-Conventions gehen oder im E-Sport dran sitzen. Und da fühlen sich viele nicht zuständig oder sagen, das geht mich nichts an. Und das fängt hier an, dass man plötzlich neue Kreise schließt. Die Wii wird das dann um 2005 und 2006 nochmal machen, indem plötzlich Familien anfangen, Konsolen zu kaufen oder Eltern spielen oder Großeltern, die sowas nie angeguckt hätten. Aber die halt sagen, also mit diesen neuen Interfaces, da gefällt mir das auch. Serious Games als eigenständige Richtung in der Spieleentwicklung, auch die gibt es, solange es Computerspiele gibt, dass man sagt, wir nutzen das Spiel als Simulation oder damit die Leute irgendwas lernen. Das ganze Plato-System war ja eigentlich die Idee, didaktisches Netzwerk aufzubauen. Ich merke, ich werde immer lauter und als Reaktion werden Sie auch immer lauter. Das ist kein guter Prozess. Klausur! Reingefallen. Klausurrelevant. Okay. Serious Games. Also Serious Games als Spiele mit einem ernsthaften Hintergrund oder mit einem Ziel, was nicht nur in dem Spiel liegt. Es gehört zur Definition, es war schlecht von mir, es hat ganz kurz geklappt, jetzt müssen Sie das aber kommentieren, was das für ein cleverer Zug eben war. Also ich bitte Sie jetzt ganz höflich, den Lautstärkepegel wieder etwas runterzuschrauben, damit ich nicht so laut schreien muss. Wir kommen noch zur Klausur, keine Sorge. Jetzt merken die Letzten, dass das Hintergrundrauschen aufgehört hat. Da vorne, der zählt jetzt plötzlich nichts mehr. Okay, Serious Games. Das gehört zur Definition des Spiels, eine sinnlose Betätigung zu sein, die ihren Zweck in sich selber hat. So das Kinderspiel und so, ja, der spielt nur so rum und sowieso Erwachsene spielen noch nicht mehr und Spiel gegen Arbeit und so, das eine hat mit dem anderen noch nichts zu tun. So bis heute ist es ja manchen Leuten suspekt, wenn man mit Spielen was lernen will, denn das Leben ist doch kein Spiel und dann soll man nicht so tun, als könnte man in Spielen was lernen und so. Also für die gibt es diese Trennung sehr stark. Das ist bei anderen nicht ganz so schlimm. Und so Dinge wie Serious Games versuchen das aufzuweichen und sagen, warum kann Lernen nicht auch Spaß machen, was Spiele tun sollen. Spiele machen Spaß und Arbeit macht keinen Spaß, aber man lernt was und dass man das zusammensetzen kann. Und es fangen an solche Titel wie Brain Age, die verkaufen sich als Computerspiel. Und jetzt merkt man, es gab Kreuzworträtsel oder so Zahlendreher, gibt es ja in Zeitungen, seit es Zeitungen gibt oder Zeitschriften auch. Also als wöchentliche Beilage, so das Kreuzworträtsel vom Samstag und so. Das kann man auch im Computer machen, aber da kann man auch eine ganze Menge mehr machen, was so ein Kreuzworträtsel nicht einfangen kann. Und plötzlich wird es eben nicht verkauft als hier, verschwenden Sie ein bisschen Zeit und machen Sie unsere Rätsel, sondern train your brain in minutes a day, also ein casual brain game, was Sie irgendwie weiterbringt. Es gibt dann auch Studien, die zeigen, wenn Sie Brain Age spielen, werden Sie ein guter Brain Age Spieler, aber das heißt lange noch nicht, dass Sie irgendwie klüger werden. Dann gibt es Gegenstudien, die sagen, ach Quatsch, Spiele bringen Sie weiter. Also, darüber sprechen wir im nächsten Jahr, also im vierten Semester, wenn Sie über Game Studies reden, da gibt es diese Frage, was bringen Spiele? Müssen Sie was bringen, damit Sie ernst genommen werden können? Was bringen andere Unterhaltungsmedien? Aber das ist so eine Frage, die beschäftigt die Spiele viel stärker, weil natürlich auch, es gibt ja auch die Gegenvermutung, wer Spiele spielt, lernt das, was da gezeigt wird. Also das gilt auch für Shooter-Spieler oder da gibt es ja nun jede Menge. Also welchen Einfluss haben eigentlich Spiele auf die Rezipienten? Mit Film und Fernsehen, das ist nicht mehr so aktiv und Spiele übernehmen das, was bis dahin die Comics waren. Also die Comics öffentliche Bewusstsein und plötzlich sind die Spiele die Verderber der Jugend. Das ist so Ende der 90er, spätestens seit Columbine. Und auf Columbine, der hat halt viel Doom gespielt und hat auch in seiner Ankündigung geschrieben, das wird wie in Doom. Und plötzlich war klar, Gott, wir haben hier Spiele, die trainieren Amokläufer. Und diese Diskussion gibt es bis heute. Und das Beste ist, dass sie zumindest nur Zeit verschwenden. Aber also was Sinnvolles kann da überhaupt nicht mehr rauskommen, aber vielleicht hat man Glück und sie verschwenden nur Lebenszeit. Und jetzt kommt hier solche Titel und die sagen, Quatsch, wer spielt, bringt sich irgendwie voran. Die Rhetorik steht erstmal im Raum und die Studien lassen noch auf sich warten. Ab 2005, aber eigentlich ist das so die Zeit ab 2005 und nicht bis 2005, gibt es was Neues, diese haptischen Controller, neue Controller, nicht nur Joysticks, oder Tastatur am PC, sondern Controller wie Gitarren oder Schlagzeuge und dann ab, glaube ich, 2005 oder 2006 die Wii mit ihrer Wii-Mode, die ja für zumindest 5 Jahre den ganzen Spielemarkt auf den Kopf stellen wird. Und dann kommen plötzlich die Touchscreens, wo man auch wieder ganz anders Spiele schreiben kann als eben mit den klassischen Controllern, die sogenannten haptischen Controller, die sie richtig in der Hand haben. Das wird so der neue Trend, der die zweite Hälfte der Nullerjahre massiv beeinflussen wird, dann so denken Sie an die Kinect oder die PlayStation Move. Alle versuchen irgendwie tolle Controller-Konzepte einzubauen, weil man damit neue Spiele machen kann. Ist nicht so ganz klar, was daran so neu ist an vielen Spielen, aber die Idee taucht hier zum ersten Mal auf. Und muss man auch sagen, Ende der 90er und in den Nullerjahren, sagte ich ja, da kommt diese Generation, die machen ihren Bachelor, die machen ihren Master oder ihr Magisterstudium, fangen an zu promovieren und fragen sich, über was schreibe ich eigentlich? Und jetzt entdeckt die Geisteswissenschaft interaktive Medien. Erstmal Janet Murray, Hamlet on the Holodeck, The Future of Narrative in Cyberspace. Sie müssen bedenken, in den 90er Jahren, so zweite Hälfte, war Cyberspace das große Ding. Und man schrieb auch alles so mit so einem Ad-Zeichen, mit so einem Kreis drumherum, Cyberspace. Weil man ja auch wusste, durch die ganzen Filme, das habe ich Ihnen ja da erzählt, Cyberspace, ganz klar, in 10 Jahren sitzen wir alle nur noch da drin. Und da fragt sich Janet Murray, na klar, wie könnten eigentlich solche Storytelling in interaktiven Medien aussehen? Und sie schreibt halt auch so ein Kapitel, mit Computerspielen kann man auch Geschichten erzählen. Und damit war dann plötzlich klar, Computerspiele sind ein erzählendes Medium. Arseth schreibt 1997 das Buch Cybertext, in dem er letztlich, Arseth ist so der große Widerpart zu Janet Murray, in dem er sagt, Computerspiele sind gar nicht so sehr Erzählungen als erstmal Regelsysteme. Und hier spalten sich die Game Studies eigentlich seit ihrer Gründung aus in die Narratologen, die sagen, nein, Erzählung und guckt euch doch die Adventures an, da wird doch nur erzählt. Und die Ludologen, die sagen, Quatsch, guckt dir mal Tetris an, da wird überhaupt nichts erzählt. Oder Pac-Man, es wäre einfach, Pac-Man ist nicht konsumkritisch oder irgendwie drogenverherrlichend, das ist keine Narration, das ist einfach ein Spiel, da muss man halt Punkte essen und schneller sein als die Geister. Das wird sich eine Zeit lang halten, so bis 2005, wo man, also man, das werden Sie ganz oft lesen, es gibt diesen Streit der Narratologen, der Ludologen, ob es den so gab, wie kolportiert, ist nicht so ganz klar, weil es eigentlich niemanden gab, der sagt, Spiele sind eigentlich nur Erzählungen, interaktive Erzählungen. Jeder sieht, Spiele sind noch viel mehr, aber die Frage ist, wo man den Schwerpunkt drauf legt. Guckt man jetzt nur auf die Erzählung oder guckt man mehr auf die Gameplay-Elemente? Salen und Zimmerman schreiben 2003 Rules of Play, was so eine der zentralen Titel in den Game Studies ist, in den frühen Game Studies. Und es differenziert sich so aus, dass plötzlich die Wissenschaft Computerspiele als Gegenstand entdeckt. Das haben sie vorher mit den Comics auch gemacht. Bei Spielen ging es eigentlich schneller als bei den Comics, also dass die ernster genommen wurden. Und es hängt was damit zusammen, bis heute muss man aber sagen, die meisten Veröffentlichungen sind so in der Qualifikationsphase. Also Sie können Ihre Bachelorarbeit darüber schreiben oder eine Masterarbeit, vielleicht schon eine Dissertation, aber es gibt wenig darüber hinaus. Und Game Studies sind relativ schwierig, da reinzukommen, einfach weil der Zugang kompliziert ist. So, das sind so die Trends und jetzt noch ganz in aller Eile, also wir spielen jetzt auch wahrscheinlich nichts mehr an, wir spielen ja gleich noch was an bei der Klausurbesprechung. Aber dass Sie nochmal so die wichtigen Konsolen kennen, die Dreamcast kommt 98 raus, ist die letzte Konsole von Sega, die sich anschließend aus dem Konsolenmarkt zurückziehen, weil die Dreamcast auch nicht so, also die ist sehr erfolgreich bei den Kritikern, die lieben die Konsole, die ist ja sehr gut, aber sie verkauft sich nicht so gut wie die Konkurrenz. Nur ich glaube, bis heute werden Titel für die Dreamcast geschrieben von Fans oder für die Emulatoren der Dreamcast, weil die insgesamt doch eine gute technische Ausstattung hatte. Bestseller wären so Sonic, klar, Sega, Soul Calibur, also so ein Fighting Game, Crazy Taxi, Shenmue, das hatte ich letztes Mal erwähnt, also dieses mit den interessanten Quicktime-Events, was aber, das funktioniert narrativ ziemlich gut, ist so der Vorläufer, beziehungsweise ein Beitrag zum interaktiven Film. Resident Evil, Code Veronica, das sind also die Bestseller, sind wirklich die, die sich am besten verkauft haben, finden Sie bei der englischen Wikipedia. Oder NFL, National Football League, so Sportspiele. Das sind die 5 oder 6 am besten verkauften Titel. Was allerdings die Konkurrenz macht, ist, Sony gibt 2000 die PlayStation raus und das wird die bis heute erfolgreichste, obwohl ich weiß nicht, ob die Wii das nicht getoppt hat, aber die erfolgreichste Konsole sein, das liegt auch an ihrer langen Laufzeit. Also 150 Millionen Einheiten bis Ende 2011 verkauft. Ab Dezember letzten Jahres wurde die Produktion eingestellt, aber auch dieses Jahr gibt es noch Titel für die PlayStation 2, also so die neuen FIFAs kommen auch für die PS2 raus, einfach weil die so unglaublich weit verbreitet ist. Metal Gear Solid 2 ist da so eine der Haupttitel, Final Fantasy ganz stark, also 10, 11 und 12. Grand Theft Auto wird, also San Andreas und Vice City wird auf der PlayStation 2. Die verbreiten Gran Turismo als Rennspiel oder Call of Duty, fängt um 2004 fängt das an. Das wirklich auch, Sie sehen ja, also es ist der erste Shooter, der in dieser Liste auftaucht, weil tatsächlich Metal Gear ist ja auch so ein Stealth-Game mit Action-Elementen, aber wenn Sie das als Shooter spielen, kommen Sie gar nicht weit. Und halt Rollenspiele, Open-World-Spiele oder Rennspiele. 2001 kommt die Xbox, da kommt Microsoft und sagt, also wir haben jetzt mit DirectX haben wir eigentlich ganz gut unsere PCs spieletauglich gemacht. DirectX greift ja direkt auf die Hardware zu und damit können Sie, also müssen Sie nicht über das Betriebssystem Windows gehen, um Grafik auszugeben, sondern können direkt auf die Grafikkarte oder auf die Soundkarte oder die Netzwerkkarte oder in den Speicher gehen. Die Spiele wurden ernstzunehmende Konkurrenz zu Konsolen, weil sie am Anfang natürlich hinterherhängen, also wenn so eine Konsole rauskommt, ist die immer ein bisschen besser als der aktuelle PC für den Preis. Aber schon nach 2 Jahren hat sich das amortisiert. Moore's Law, Sie erinnern sich, alle 18 Monate verdoppelt sich die Leistungsfähigkeit eines Rechners, beziehungsweise die Anzahl der Transistoren in so einem Chip, aber letztlich auch so, was so ein Chip dann halt auch berechnen kann, dann haben die in 18 Monaten haben die halt doppelt so viele Transistoren, das heißt 2 Kerne, der Computer wird schneller. Und am Ende eines Lebenszyklus, da sind wir ja jetzt, sind die PCs einfach um Längen stärker. Bessere Grafik, besserer Sound, alles flüssiger, mehr Frames pro Sekunde bei guter Grafik und so. Und das sieht Microsoft auch, dass sie eigentlich mit dem PC dann einen ganz guten Markt haben, nehmen die besten Komponenten, die sie finden, packen sie in eine Kasten und schreiben Xbox drauf, malen so ein X drauf und sagen, das ist jetzt meine Spielekonsole und schreiben ein eigenes Betriebssystem dafür. Aber im Grunde genommen haben sie PC-Hardware, die für Spiele läuft und nicht zuletzt durch Halo, was ja wirklich der System-Seller ist, verbreitet sich die Xbox, aber es laufen eine Menge wirklich interessanter Titel auf der Xbox. Tom Clancy's Splinter Cell, auch so ein Stealth-Game, was sehr stark mit Schatten arbeitet. Fable als Rollenspiel, Star Wars, Knights of the Old Republic oder Counter-Strike sind Bestseller. Das sind keine Exklusivtitel immer, aber das sind Bestseller für die Xbox. Nintendo arbeitet mit dem GameCube als Nachfolger des N64 und eben vor, das ist so die Vorläufer der aktuellen Generation. Mit Super Smash Bros. Melee, Mario Kart, Super Mario Sunshine, Legend of Zelda, Luigi's Mansion, Animal Crossing, Mario Party und Metroid Prime sind alle Bestseller Nintendo-Exklusivtitel, Nintendo-Exklusiv-Franchises. Die finden Sie auf keiner anderen Plattform. Und Nintendo hält eine ganze Menge interessanter Franchises, die bis heute dafür sorgen, dass jede neue Konsole von Nintendo sich einigermaßen gut verkauft, selbst die Wii U, die ja echt Schwierigkeiten hat, weil man halt Zelda auf dieser oder Mario oder Metroid oder Luigi irgendwie auf diesen neuen Konsolen spielen will. Das funktioniert gut und auch beim GameCube ist das Vorgehen noch sehr erfolgreich. Was aber jetzt losgeht, sind die Handhelds doch sehr viel stärker. Es gibt hier ein wunderbares Poster. Ich habe das auch bestellt. Das kriegen wir demnächst vielleicht und können es dann oben aushängen. Das ist natürlich klausurrelevant. Ich erwarte von Ihnen, dass... Nein, erwarte ich nicht. Also hier haben Sie so ein Family Tree. Das fängt an bei Tennis for Two oder Space War oder Magnavox Odyssey, Pong, wie sich so Controller entwickeln. Das ist gar nicht so sehr die Konsolen, die hier beschrieben werden, sondern die Controller. Diese Konsolenliste ohne diese schicken Verbindungslinien haben Sie ja oben schon als Poster hängen. Aber hier haben Sie dann auch die Microvision oder Nintendo Game & Watch. Viele von denen haben wir ja in der Vorlesung auch gesehen. Aber wie sich das so allmählich entwickelt, dann zum Sega Saturn und hier runter dann wirklich zu Pokémon, Mini, Nintendo Game Boy, also gerade so die Game Boys, die dann hier ab Game Boy Pocket, wo ist denn der erste Game Boy? Hier ist der Game Boy. Und der geht von der NES, also dem Nintendo Entertainment System. Sehen Sie auch, der Controller sieht ja nicht umsonst so sehr ähnlich aus. Sie haben ein Steuerkreuz, Sie haben die beiden Punkte. Und der Game Boy wiederum inspiriert dann die Konkurrenz, den Lynx von Atari, Game Gear. Und wir sind jetzt sozusagen in der Vorlesung hier unten irgendwo. Jetzt kommt die PlayStation Portable, wird raus, also PSP kommt raus, der Nokia N-Gage, Game Boy Advance und all solche Titel. Und wenn Sie da reingehen, das ist hier unten in dem Bereich. Es gibt auf der rechten Seite im Controller, hier waren wir auch schon, nicht Guitar Hero kommt oder Rock Band, DJ Hero. Hier sind die Kongos, Bongos von Donkey Konga. Und hier sind jetzt so die aktuellen, der Wii U, PlayStation 4 und so, die aktuellen Controller. Ist ein tolles Poster, ich sehe mal zu, dass wir, also ich habe es schon bestellt, wir kommen demnächst an. Ich sehe mal zu, aber das kommt aus Amerika, das dauert so ein bisschen. Hier sehen Sie auch eine andere Timeline des Gameboys. Also da gibt es, wenn Sie im Netz suchen, gibt es schöne Zusammenfassungen. Wenn Sie das Gefühl haben, ich bin ganz schön verwirrt, was diese vielen Konsolen angeht, völlig zu Recht, es gibt echt sehr viele. Es gibt aber nur ein paar, die wirklich spielhistorisch, also auf der großen Linie bedeutsam sind. Der Gameboy ist sicherlich einer davon, aber die ganzen farbigen Ableitungen sind jetzt vielleicht nicht ganz so bedeutend. Ich meine, der Game Boy Advance hat halt Farbe gebracht. Es gab, auch hier schauen Sie mal die Best-Selling Titles an, ganz viel Pokémon, ganz viel Super Mario, wieder Pokémon, Yoshi's Island und nochmal Legend of Zelda. Das sind die Bestseller. Es gibt aber natürlich auch andere spannende Titel, so Advance Wars oder so, die wirklich auch sozusagen auf ihrem Bereich sehr einflussreich waren, aber das sind keine Bestseller. Nokia kontert mit dem N-Gage und versucht, sowas wie ein Telefon mit Spielkonsole rauszubringen, hat aber, wenn Sie sehen, im Wesentlichen Drittlizenzen, also Pocket Kingdom, was jetzt nicht so bekannt ist, Tomb Raider, Sonic, Rayman, Red Faction, Tony Hawk's und The Elder Scrolls, Travel. Das sind so Titel, aber die Nokia, ähnlich wie bei den anderen auch, frisst viel zu viel Strom, hat einen kleinen Bildschirm und vom Handling her zu viele Knöpfe, also es will halt alles auf einmal sein. Es läuft aber nicht so gut, dass Nokia dauerhaft im tragbaren Konsolenmarkt bleibt. Wer halt das wieder übernimmt, ist sozusagen die Nachfolge des Game Boys mit der Nintendo DS. Und schauen Sie sich hier an, Super Mario Bros., Nintendogs, Mario Kart und Pokémon. Und halt dazwischen gibt es dann tatsächlich mal Dragon Quest als Adventure und die Big Brain Academy, also Brain Age 2. Und Brain Age sind wirklich die großen Bestseller. Damit erschließt sich auch ein neuer Käuferkreis. Aber im Wesentlichen, Nintendo lebt von seinem eigenen Bestand und braucht gar nicht so viele Dritthersteller. Wobei die DS ja sehr viele Zusatzangebote machen wird. 2004 kommt von Sony die Alternative raus, die aber wirklich mit einem anderen Display daherkommt und auch andere Titel laufen lassen kann, immer auf Kosten der Batterielaufzeit. PlayStation Portable mit Monster Hunter, eine Franchise, die bis heute existiert, Grand Theft Auto, Need for Speed, Midnight Club, Tekken, Wipeout und Hot Shot Golf. Also Spiele, die man zwischendurch mal spielen will, aber durchaus Titel, die man auch auf der PlayStation 2 findet. Dann zum Teil sind das dann halt Adaptionen, die so ein bisschen angepasst sind an das Display. Aber da versucht man, ist ja auch nicht das erste Mal in der Geschichte, man versucht wirklich eine PlayStation Portable, was der Name sagt. Es soll wie eine PlayStation sein, aber ich kann sie tragen. Und da gibt es Handyspiele. Hier unten sehen Sie mal Double Dragon. Wenn Sie sich noch erinnern, das ist ja doch ein... Also so sieht das dann auf dem Handy aus. Ist so ein Animated GIF. Also Siemens S65, Nokia 6600. Das sind jetzt nur zwei Namen, aber Siemens und Nokia sind schon so die beiden großen Hersteller. Da kommt ja jede 6 Monate oder 3 Monate kommt ja ein neues Modell raus. Es gibt so ein paar erfolgreichere als andere, aber ich habe den Überblick auch nicht, was so die bestselling Handys in der Zeit sind. Aber es gibt so ein paar Spiele wie Winter Games, Racing Games, Counter-Strike auf Handy. Kann man machen. Double Dragon. Also es gibt eine Menge Titel, die so auf dieser Java-Plattform arbeiten. Und man dachte immer so, okay, das hat so seine Grenzen, diese Telefone. Also irgendwie so richtig als Spieleplattform klappt es nicht, bis dann plötzlich die Smartphones kamen und man eben plötzlich einen Computer hat. Na, die Dinger werden halt immer kleiner. Man weiß ja gar nicht, demnächst kommen die Uhren. Und das wird dann auf ihre VR-Brille projiziert. Dann haben sie nicht den Mini-Display, aber haben eine Konsole dabei. Also da ist das Rennen ist echt noch offen. Ist ganz spannend. Der PC verliert. Durch Halo kommen plötzlich Shooter auf die Konsolen. Das war in den 90ern war das undenkbar. Da gab es, also auf wenige Ausnahmen abgesehen, gab es keine Shooter auf Konsolen, sondern eben PC-Spiele. Es gibt so Titel wie The Sims, was ja nun für die meisten von Ihnen auch zumindest ein prägender Titel war. Es gibt Warcraft 3, Half-Life 2, was ich Ihnen gezeigt habe. Es gibt aber auch so unbekannte, aber spielhistorisch bedeutsame Titel wie Deus Ex. Das war mal vor 2 Jahren Klausurspiel, womit ich es jetzt verbrannt habe. Also ich würde nicht drankommen nächste Woche, aber ist ein sehr schönes Spiel. So eine Mischung aus Rollenspiel, Adventure, Action und irgendwie ist alles Mögliche drin. Grafisch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wirklich ganz viele Spielemacher sagen, also wenn mich ein Spiel inspiriert hat, dann war das Deus Ex. Mit seiner nichtlinearen Erzählung, mit seinen vielen Möglichkeiten, ein Problem zu lösen, aber auch einer packenden Geschichte, so ein Cyberpunk-Setting, die auch immer mal überraschende Wendungen hat. Also Deus Ex gilt bis heute als Meilenstein. Und da muss man sagen, seit 2000 gibt es kaum ein Spiel, was das so schön zusammengesetzt hat. Aber es gibt eben auch diese Unspiele wie The Sims, was erstmal nicht klar ist, ist ein Spiel oder ein großes Puppenhaus, weil es nicht so klare Ziele gibt wie in anderen, so töte den Bösen oder werde übernehme die Stadt. Ähnlich wie bei SimCity setzen sie sich ihre Ziele zum Teil auch selber. Es gibt so ein paar Dinge, die sie optimieren wollen, aber für viele ist es erstmal Selbstzweck, sich damit zu beschäftigen. Und noch krasser Half-Life, Second Life von 2003, was überhaupt kein Spiel ist, sondern so eine Virtual Environment, wo sie sich treffen können, was dann um 2007 plötzlich hochkocht, also dass dann wieder, wir ziehen wieder in den Cyberspace um. Die Geschichte kennt ja keine Geschichte, also da, man hatte da schon vergessen, dass 97 die gleiche Rhetorik schon mal herrschte, aber 2007 war es dann wieder so weit, dass ich glaube 3/4 aller Benutzer im Internet kannten ja auch die Zeit aus den 90ern nicht. Wenn sich das alle 2 Jahre verdoppelt, dann gibt es jede Menge neue Leute im Netz, die dachten, sie entdecken jetzt den Cyberspace und da hieß er halt Second Life. Alle gingen in Second Life und alle Firmen machten Präsenzen auf und heute wehen noch so ein paar Büsche durch das Reich. Und es gibt ganz viele Sexspielzeuge, die sie kaufen können für ihren Avatar. Also Second Life ist ziemlich verkommen, muss man sagen. Aber in 3 Jahren ist wieder soweit. Dann kommt wieder ein neues Massive Online Not Game und dann wird man wieder meinen, das hat es ja noch nie gegeben und jetzt endlich dürfen wir in den Cyberspace gehen. Dann wissen Sie aber abgeklärt, wie Sie nun sind, dass wir das seit den 70ern gehört haben, diesen Spruch, dass wir alle den Computer umziehen und das regelmäßig einfach nur erneuert wird, weil eine Generation nachwächst, die die alten Sprüche nicht kannte und dachte, also wir sind echt die Ersten, die das so sehen. Da vor uns gab es ja nur so altes Zeug, und aber Cyberspace oder wie es dann auch immer heißen wird, das ist das große Ding. Auch in diese Zeit fällt der große Boom im Online-Gaming. Ultima Online, Neverwinter Nights, was sage ich Ihnen, seit Anfang der 80er mit den Mats, ach, seit Anfang der 70er mit dem Plato-System. Also auch da gibt es, es ist nicht das erste, aber World of Warcraft bündelt wieder ganz vieles. hat Milliarden Umsätze, hat zu Hochzeiten 12 Millionen zahlende Kunden. Und da können sich andere echt nochmal strecken, bis auf so chinesische, die haben dann halt 20 bis 50 Millionen, aber das ist halt auch ein anderer Markt. Aber World of Warcraft ist bis heute, muss man auch sagen, wirklich eine Gelddruckmaschine. Man liefert regelmäßig Content und kann dann Kunden doch langfristig binden. So, und das Letzte, das so ist, geht so Richtung Handy-Games, das fängt aber auch an, Flash-Games, kostenlose Spiele, jetzt kostenlose Spiele, obwohl das ist ja eine Warcraft-Werbung, von Seiten, die sich über Werbung finanzieren. Das fängt in der Zeit an, das gibt es bis heute, es nimmt wieder so ein bisschen ab, weil Flash im Niedergang ist, aber dass sie einfach 10.000 Spiele spielen können, einfach mal so zwischendurch, Flash-Games, das geht so im Bereich Casual-Games, manche sind etwas anspruchsvoller. Aber es ist so eine eigene Plattform. Das ist nicht der PC, sondern eigentlich der Webbrowser. Aber es ist auch kein Online-Spiel, aber sie laden es online runter. Das ist so eine ganz eigene, so ein bisschen das Fastfood unter den Spielen. Das können sie auch so mal im Dutzend. Dann spielen sie mal 10 Rennspiele oder so. Das will man auch nur einmal spielen und nicht regelmäßig. Auch da gibt es ein paar tolle Titel, aber viele sind wirklich für einfache Konsumieren. So. Das wäre der historische Teil in aller Eile. Und jetzt kommen wir zum spannenden Finale. Die Frage nämlich, was die Klausur ausmacht. Also, zur Klausur. Moment, ich drücke hier mal auf.